Ein herzliches Guten Morgen allen, die gekommen sind, heute hier auf die Stimme unseres Gottes zu hören. Besonders begrüßen möchte ich unseren Bruder Uwe Jahn aus Elsnitz, der uns heute das Wort sagen wird. Herzlich willkommen. Auch alle anderen Gäste noch, die in unserer Mitte sind, seid herzlich willkommen. Auch die Kinder sind heute hier. Und wer von den Kindern heute Morgen in der Hellen Straße gelesen hat, den Vers für die Bibel-SMS für die kommende Woche, der hat das gehört schon: Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, du hast sie alle mit Weisheit gemacht, die Erde ist voll deines Eigentums. Das hat der Psalmist geschrieben in Psalm 104, Vers 24. Und wir haben ein Lied in unserem Liederbuch, in unserem roten Liederbuch, das kennen auch die Kinder. Die Nummer 867. Er hält die ganze Welt in seiner Hand.
Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute Morgen an diesem Sonntag so zusammen sein dürfen, jung und alt, vor dir zusammen, um auf dein Wort zu lauschen, für das, was du uns sagen willst in diese Zeit hinein. Danken dir, dass dein Wort lebendig ist, genauso wie es damals war, auch heute noch. Und wir wollen dich bitten, dass du Ujan segnest bei dem, was du durch ihn sagen willst. Amen.
Amen. Als Jugend noch ein Lied singen und vorher möchte ich noch ein paar Verse aus 1. Petrus lesen. 1. Petrus, Vers 13 bis 17. Deshalb kontrolliert eure persönliche Einstellung und seid immer zum Aufbruch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angetragen wird. Wenn Jesus Christus sich offenbaren wird und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr es früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und die Jugend kann jetzt vorkommen.
Thank you. Nicken gewartet. Zunächst herzlichen Gruß von unserer Gemeinde in Oelsnitz. Als Roland mir das am Freitag per Mail mitteilte, dass ihr heute Familiengottesdienst habt, da war ich eigentlich ein bisschen erschrocken. Meine Kinderarbeitszeit liegt ungefähr 40 Jahre zurück. Obwohl das ein schönes Bild ist, so jung und alt hier zusammen. Man sagt ja, wenn man im fortgeschrittenen Alter ist, dass einem dann das eine oder andere aus der Kinderzeit wieder einfällt. Und als ich auf die Predigt mich eingestellt habe, da fiel auch tatsächlich mir etwas ein, aus einem Alter, wo ich so ungefähr 4-5 Jahre alt war. 4-5 Jahre alt, Kindergarten gab es damals nicht, ich war jeden Tag zu Hause, meine Mutti war auch jeden Tag zu Hause. Und weil das bei uns immer recht still zuging, lief eigentlich den ganzen Tag Radio. Und ich habe gespielt und mich hat das Radio wenig interessiert, heute noch. Und mit dem Singen habe ich es nicht ganz so. Aber ein Lied, wenn das kam, und das kam zu der damaligen Zeit ziemlich oft, das hat mir so richtig sehr gefallen. Da habe ich also versucht, ein Stück mitzusingen und habe in der Küche getanzt. Das hat sicherlich meiner Mutti gefallen, auch wenn sie über den Inhalt etwas den Kopf geschüttelt hat. Das Lied ging nämlich so los: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Das, was das bedeutet hat, das war mir damals nicht klar. Ich hatte ja keine Sorgen in dem Alter. Aber das Lied hat mir gefallen. Ich tue es euch nicht an, dass ich das vorsinge, aber ich habe das immer noch heute im Ohr, obwohl das doch ein paar Jährchen hin sind. Ich möchte also über Sorgen sprechen. Und dabei in erster Linie schon mal die im Vergleich zu den Kindern fortgeschrittenen Alter ansprechen, weil, zumindest ist es in meinem Leben so, die Sorgen haben zugenommen. Damals ging mir es gut, geht mir es heute auch, aber heute weiß ich auch, was Sorgen sind. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da haben mich Sorgen fürchterlich gebeutelt. Und ich bin manchmal über mich erschrocken gewesen, wie intensiv Sorgen in meinem Leben wirken können und wie lange das dauert, bis ich auch durch den Blick zu Gott dort wieder herauskomme. So sind wir Menschen manchmal, dass uns das Mühe macht. Aber das eine oder andere könnte ich mir vorstellen, dass es auch Kinder betrifft. Ich möchte uns zunächst den Text lesen, um den es geht. Der steht im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, im Kapitel 6. Und zwar die Verse 19 bis 34. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir Finsternis ist, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach allen diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinen Übel genug. Ich möchte gerne, dass man nicht in erster Linie mein Geschwätz versteht, sondern das, was hier steht. Aus dem Grunde auch das technische Hilfsmittel. Und dazu ein paar Worte der Einleitung. Wo ist der technische Mann? Ja. Genau. Vielleicht noch so viel zur Erklärung. Ich habe im Sommer auf einer Wanderrüste Bibelarbeiten mitgehalten bei einer Rüstzeit. Und die ging um die Bergpredigt. Und das ist halt eine Bibelarbeit daraus. Deshalb erstmal ein paar Worte zur Struktur der Bergpredigt, ganz kurz. Ich denke, ziemlich jeder weiß, dass das mit den Seligpreisungen beginnt, die sozusagen, so wird es theologisch ausgedrückt, der Lockruf in die Jüngerschaft ist, ähnlich auch wie die Sendschreiben. Die sind auch ein Lockruf in die verbindliche Nachfolge. Ein Lockruf, eine Einladung, Jünger zu sein. Und dann kommt der erste Hauptteil, Kapitel 5, Vers 17 bis 48. Und dort zeigt der Herr anhand von 5 Beispielen den wirklichen Willen Gottes für das Alte Testament. Die Pharisäer haben ja das Alte Testament lebbar gemacht und damit ein Stück verwässert. Und Jesus Christus lehrt jetzt, was Gott eigentlich geboten hat. Der dritte Hauptteil, dort geht es um das gottesdienstliche Leben, nicht um den Gottesdienst an sich, sondern um das gottesdienstliche Leben. Gebet, Almosen, Fasten, das waren die 3 Grundpfeiler. Und dort soll es nicht um den Menschen im Vordergrund oder Mittelpunkt gehen, sondern Mittelpunktsbezug des geistlichen Lebens soll Gott sein. Und dann kommt der letzte Hauptteil, der ist lang, da geht es von Kapitel 6, Vers 19, also den Text, den wir jetzt gelesen haben, bis Kapitel 7, Vers 14. Und dort geht es um das praktische Leben und auch dort soll Gott der Mittelpunkt des Bezuges, der Bezugspunkt sein. Und dann ist es ganz erstaunlich, dass Jesus Christus selbst, als er über das praktische Leben spricht und was ihm für das praktische Leben wichtig ist, spricht er zunächst über die Sorgen. Und dass Menschen es eben sind, die sich Sorgen machen und dass Sorgen ein Problem haben. Und das Problem spricht er in diesem Text sehr klar an. Es geht, wenn man den Text liest, zunächst um 2 Hauptteile. Das sind die 2 Themenverse des Hauptteiles. Da ist es am Anfang, die Verse 19 bis 21. Da sagt er, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Kann man verstehen. Zumindest das, was hier ausgedrückt ist, kann man verstehen. Und der zweite Hauptteil, das ist dann der Text ab Vers 25, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Darüber machen wir uns heute weniger Sorgen. Auch in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, wenn ich Hunger hatte, bin ich einfach zu meiner Mutti gegangen, dann habe ich was bekommen. Die Zeit, wo ich Hunger, wo es Hunger gab in Deutschland, kenne ich nicht. Und wenn ich hier in die Runde schaue, kennen das die wenigsten. Essen und Trinken und auch Kleidung sind uns heute etwas Selbstverständliches. Das sind eher die Modefragen, die uns noch interessieren und ob das Essen auch wirklich gut schmeckt. Damals war das nicht ganz so. Und wenn wir das ein bisschen einteilen, und jetzt komme ich zum Thema. Es geht hier um diese zwei Rubriken. Es geht um die Sorge des Reichtums und es geht um die Sorge der Armut. Diese zwei Themenkreise spricht Jesus Christus hier in der Bergpredigt an. Es gab logischerweise damals auch schon reiche Menschen und es gab Tagelöhner. Tagelöhner, die tatsächlich nichts hatten, sondern jeden Tag darauf angewiesen waren, dass sie eingestellt wurden, wenn sie auf dem Marktplatz standen, dass da irgendeiner kam und ihnen Arbeit gab, sonst hatten sie nichts. Also die Sorge des Reichtums, die Sorge um die Erhaltung und um die Vermehrung des materiellen Wohlstandes und die Sorge der Armut, nämlich die Sorge um die elementarsten Bedürfnisse des Lebens. Beschäftigen wir uns zunächst erstmal ein bisschen mit dem Zweiten, weil uns das fremder ist. Stellen wir uns einen Tagelöhner vor. Ich denke, so viel Vorstellungsvermögen haben wir. Einen Tagelöhner, der in irgendeiner Hütte wohnt, wie wir sie heute aus Bildern eigentlich nur kennen, von den Slum-Gegenden. Ein Raum, in dem alle drin sitzen, Bretterverschlag, Wellblech werden sie noch nicht gehabt haben, gerade so, dass sie ein Dach über den Kopf hatten. Und dann geht der gute Mann früh auf den Markt und wartet darauf, dass er eingestellt wird. Und dann kommt niemand. Das Beispiel haben wir ja sogar in der Bibel. Dann geht er den zweiten Tag hin und wartet drauf, dass er eingestellt wird. Und dass er wenigstens ein paar, wie hieß das, Lepton verdienen kann, also ein paar Cent. Und wenn er das nicht bekommt, dann steht er nicht bloß in der Gefahr, sondern dann ist das so, dass er am nächsten Tag für seine Familie, für seine Kinder, für seine Frau, für sich selbst nichts zu essen hat und schon gar nicht was zum Anziehen, dann muss das Zeug, das er hat, halten. Das ist die Sorge der Armut. Machen wir uns vielleicht nicht immer so ganz klar bewusst, dass diese Sorge so drastisch ist, aber sie ist so drastisch. Und das sagt der Herr hier ganz deutlich. Und er sagt etwas, da hält man eigentlich ein Stück die Luft an. Er sagt nicht, ich verstehe eure Sorgen und ihr tut mir aber leid und geht nur trotzdem hin auf den Marktplatz und irgendeiner kommt dann schon mal. Sondern er sagt, macht euch keine Sorgen. Geht hin und macht euch keine Sorgen. Hingehen müssen sie schon. Nach diesen allen trachten die Nationen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das braucht. Er sorgt schon für uns, für euch. Wenn ich in dieser Situation wäre, ich könnte mir vorstellen, dass ich da etwas, diese Sorgengraben in meinem Gesicht hätte. Dass ich von den Sorgen gekennzeichnet wäre. Wenn wir die beiden Sorgen gegenüberstellen, dann ist unsere Sorge heute eher die, geht es mir auch wirklich gut genug im Vergleich zu anderen? Oder habe ich irgendwo einen Nachteil? Haben die anderen das bessere Haus, das schönere Grundstück, den besseren Hund, die hübschere Frau? Ich sage bewusst diese Reihenfolge, weil auch unsere Gedanken dadurch mitunter durcheinander kommen. Wenn wir uns so mit anderen vergleichen, dann haben wir immer auch irgendwo ein Problem. uns dem gegenüber eben die Sorge der Armut, wie können ich und meine Familie auch morgen noch leben, ganz einfach leben. Jetzt ist der Text so aufgebaut, und das ist bei der Struktur des Textes, ich finde, hochinteressant. Auf der einen Seite die Sorgen des Reichtums. In der zweiten Hälfte die Sorgen der Armut. Und dazwischendrin die zunächst fast ein bisschen komisch wirkenden Verse, was sollen die denn hier? Und wie stehen die denn hier in dem Zusammenhang mit dem Ganzen? Und ganz offensichtlich ist es ja so, dass diese beiden Verse ja sogar noch eine Antwort geben wollen auf das Problem. Ich möchte es mal so darstellen. Der Text, das ist wie eine Ellipse. Das wissen zumindest die Größenkinder aus dem Physikunterricht, vielleicht auch aus dem Mathematikunterricht heute. Damals hatten wir es zumindest in Physik gehabt. Ich weiß nicht, wie heute die Lehrpläne sind. Was ist das Besondere einer Ellipse? Eine Ellipse hat zwei Brennpunkte. Der Text hat wie zwei Brennpunkte, das heißt also zwei Aussagen. Und der eine Brennpunkt, der eine Aussagekreis, ist hier am Anfang. Nämlich das Wort von dem bösen Auge und von den zwei Herren. Ich lese das nochmal vor. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, es wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir Finsternis ist, wie groß die Finsternis? Und das Zweite, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Mal zunächst den ersten Teil. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Was ist gemeint? Die Hausfrauen und die Autofahrer wissen an der Stelle in der Regel sehr gut Bescheid. Jetzt ist die Zeit, der Sommer geht zu Ende, die Sonne steht schon etwas tiefer, ist aber teilweise schon von früh weg voll da. Und wenn ich auf Arbeit fahre, fahre ich streckenweise nach Osten und teilweise auch über den Berg und dann knallt so richtig die Sonne in die Windschutzscheibe rein. Und ich bin nicht derjenige, der jedes Wochenende vor dem Kühler kniet, das Auto ist ein Werkzeug. Ich bin ein bisschen faul im Autoputzen, gebe ich zu. Und die Scheibe ist nicht immer so lupenrein. Und wenn die Scheibe schmutzig ist und die Sonne knallt rein, dann stehe ich manchmal im Finstern. Und wenn eine Frau Fenster putzt, dann ist sie selber schuld, wenn sie es bei Sonnenschein macht. Das ist mühevoll. Bei uns in der Firma kommen Fensterputzer und auch mein Fenster ist so nach dem Osten gerichtet. Und die armen Kerle können sich ja die Zeiten nicht raussuchen, sondern die haben einfach einen Auftrag und dann müssen die kommen. Und ich kann mich gut erinnern, im Frühjahr, als der da war, oh, hat er lange gebraucht, bis die Scheibe sauber war. Weil die Sonne gut darauf geschienen hat. Und genau das ist hier gemeint. Wenn unser Auge böse ist, und das heißt, unser Auge ist verschmutzt, das Licht fällt nicht in uns ein. Am liebsten hätte ich jetzt das Bild von einem Menschen hier gezeigt, der so richtig die Mundwinkel nach runter zieht. Das ist nur ein bisschen schwierig. Wenn man sie aus dem Internet herunterlädt, so ein Bild, ist das ein rechtes Problem. Und wenn man einen Bekannten mit so einem Gesichtsausdruck nimmt, dann ist der meistens nicht so ganz furchtbar erfreut darüber. Aber wir können uns das vorstellen. Wenn einer so richtig griesgrämig guckt, so richtig, weil er irgendein Problem hat in seinem Leben, dann müssen wir manchmal bloß in den Spiegel schauen, dann können wir uns das vorstellen. So, das machen Sorgen aus uns. Sorgen verfinstern uns. Sorgen verhindert, dass es in uns hell ist. Sorgen, die unser, nicht jetzt meine flüchtige Sorge, die mal kommt und wo wir dann das, ich sag's mal bewusst so, schaffen, beten und abgeben, sondern ich meine die Sorgen, die kommen, wir beten, die Sorgen abgeben und hinterher wieder mitnehmen, weil sie uns Tag und Nacht beschäftigen. Wenn die Sorgen da sind und uns tatsächlich richtig beschäftigen, wenn mir das so geht, merkt das meine Frau ganz deutlich. Dann sagt sie zu mir, komm doch mal wieder zu mir, du bist heute weit weg. Und ich denke, wenn ich mein Leben so aufzähle, Sorgen in der Firma, kann mich noch gut erinnern, Wirtschaftskrise. Wir haben uns mal ein halbes Jahr, also mein Bruder und ich, wir hatten die Firma, ein halbes Jahr lang keinen Lohn zahlen können, weil das Geld nicht da war. Unsere Mitarbeiter schon, das ist klar, die haben jeden Monat einen Lohn gekriegt, auch pünktlich. Aber ich habe da manchmal abends vor das Sofa gekniet und gebeten, wie soll das gehen? Wie soll ich morgen die Rechnung bezahlen oder übermorgen? Da hatte ich schon Sorgen und die haben mich auch umgetrieben. Sorgen in der Familie, die möchte ich jetzt nicht aufzählen, aber die waren manchmal ganz schön zuhauf. Sorgen in der Gemeinde, das waren auch manchmal keine Kleinigkeiten. Wenn ich so die letzten 4 Ausschlüsse der letzten 30 Jahre denke, die haben mich fürchterlich gebeutelt teilweise. Sorgen können uns tatsächlich richtig sehr belasten. Und da wollen wir auch nicht so tun wie, geh nur einfach hin und bet und alles ist gut. Es ist nicht so, dass immer sofort alles gut ist. Bei mir ist es nicht so. Und doch sagt er hier ganz deutlich, die Sorgen, die in eurem Leben sind, die machen nur eins, die lösen nichts, die helfen auch nichts, sondern die machen euch schmutzig. Die machen wie, als wäre die Brille dreckig oder die Autoscheibe dreckig. Das Licht fällt nicht in euch ein. Ihr steht im Finstern. Das ist die Wirkung, wenn wir in Sorgen leben. Sorgen verfinstern uns und nehmen uns deshalb den Blick auf Gott. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und das Erstaunliche an dem Vers ist, das sagt der Herr beiden. Das sagt er sowohl den Reichen, bei dem man das ja nachvollziehen kann, und dass sie ihre Sorgen im Blick auf das Geld, dass sie dort ein Problem haben und das Geld gerne zusammenhalten wollen und sich grämen, wenn das weniger wird. Sondern er sagt das den Tagelöhnern ganz genauso. Da macht er gar keinen Unterschied zwischen ihnen. Den Reichen und auch den Armen, sagt er an dieser Stelle, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Sorgen setzen Gott zur Seite. Und da ist es gleichgültig, welche Sorgen wir haben. Ob das die rein materiellen Sorgen sind, geht es uns auch wirklich gut genug, die Sorge des Wohlstandsmenschen heute, oder wie soll ich morgen leben, die Sorge des Menschen, der eben nichts hat, der weder Krankenversicherung noch Bankkonto hat, sondern der von der Hand im Mund lebt, der gar nichts hat. Beide haben an der Stelle die gleiche Sorge. Und bei beiden wirkt die Sorge auch gleich. Muss ich erst mal kurz schauen, was mein Spickzettel sagt. Ah ja, noch ein Beispiel. Die Bergpredigt ist ja etwas wie ein Fundament, wo die Linien ins Neue Testament reingehen. Als Beispiel einfach mal hier das vierfache Ackerfeld. Kennen wir alle dieses Gleichnis, das der Herr sagt. Matthäus 13. Die Saat fällt auf den Weg. In Israel wurde ja erst gesät und danach geackert, warum auch immer. Die Historiker sagen, das war so. Und dann fällt logischerweise Saat auf den Weg. Und das Böse kommt und reißt es weg. Soweit klar. Und dann fällt Saat auf das Steinige. Alleine wenn wir auf Galiläa sehen, da sind ja Steine wie gesät, massenhaft Steine. Habe ich mir früher gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt so viele Steine gibt und man trotzdem noch ein Feld bebaut. Klar, dort wächst nichts. Und dann das dritte Beispiel, die Saat fällt unter die Dornen und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Auch an dieser Stelle bezieht sich Jesus Christus selbst auf dieses Problem. Der Weg aus den Sorgen, der steht jetzt am Ende des Textes. Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dieses Wort liest man so leicht. Das klingt auch gut. Als ich noch im Kindergottesdienst war, dann haben wir jede Woche Verse gelernt. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Und die Verse mussten dann aufgesagt werden. Dieser Vers war regelmäßig dabei. Trachtet zunächst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und dann denken wir an den Hungerlöhner, den Tagelöhner, der ein Hungerlöhner ist. Und dem sagt der Herr, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und du wirst alles bekommen, was du brauchst. Ist das nicht ein sehr, sehr vermessenes Wort? Wenn wir unsere Wohlstandssorgen anschauen, dann kann man durchaus sagen, okay, wenn da mal sich nicht alles erfüllt, dann ist es eben so. Wir waren gestern zu einem 80. Geburtstag und als wir dann beim Gratulieren waren und wir mit den nun doch älteren Herrschaften gesprochen haben, wie man halt in dem Alter ist, sie sind noch beide miteinander, dann habe ich ihm das auch gesagt. Und schön, dass euch Gott hierher bis miteinander bewahrt hat. Und das wünsche ich euch auch länger. Und dann kam das also ganz intensiv raus. Und das ist die Sorge. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man alleine ist. Und dann gönnt man das natürlich den gläubigen Ehepartner, dass er zum Herrn geht. Aber selber hat man nun schon mit Selbstmitleid zu tun und das sage ich nicht negativ. Ich bin ja auch nicht mehr taufrisch und mit älter werden und mit manchen, was man auch schon so erlebt hat, muss man mit einem schnellen Heimgang rechnen. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre jetzt plötzlich mal allein, dann hätte ich ein Problem und hätte Sorgen. Und dann der Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr werdet alles bekommen, was ihr braucht. So ganz locker würde ich damit nicht umgehen. Aber das erwartet Gott von uns. Nicht, dass wir so ganz locker damit umgehen. Aber dass genau dieser Gedanke in uns reift. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir jetzt eine Gesprächsrunde hätten und ein bisschen warm würden, sodass der eine oder andere sich auch wirklich äußert und wir erzählen würden aus unserem Leben, da gibt es schon die eine oder andere schwerwiegende Sorge, die zu bewältigen war und die den einen oder anderen auch nicht bloß einen Tag und auch nicht bloß eine Nacht beschäftigt hat, sondern schon eine lange Zeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles das, was ihr braucht, weiß Gott. Macht euch darüber keine Gedanken. Gott weiß, was ihr braucht. Er will euch alles hinzufügen, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Das möchte ich ein bisschen verdeutlichen. Ach so. Das sind die zwei Brennpunkte. Also das eine, die negative Darstellung, das böse Auge, also die Sorge, die unser Auge verfinstert, oder dass zwei Herren dienen, sozusagen der Materie dienen, das ist das Negative. Und die Hilfestellung, das ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe mal eine Predigt gehalten in unserer Gemeinde über die Himmelreichsgleichnisse und habe versucht zu verdeutlichen, was das ist, Reich Gottes. Denn das sagt das ganze Evangelium, Matthäus-Evangelium, dass das Reich Gottes da ist. Mit dem Kommen des Herrn damals auf die Erde ist das Reich Gottes auf die Erde gekommen. Da warten wir nicht erst drauf, das ist da. Ja, diese Folie muss ich ein bisschen erklären, weil die so herausgerissen ist, ein bisschen aus der anderen Predigt, aber ich denke, gut hierher passt. Wenn wir das linke anschauen, also sozusagen diesen Teil hier, da ist oben erstmal der große gelbe Bereich und das rote Dreieck, das soll natürlich Gott sein und der himmlische Bereich. Und hier unten leben Menschen. Und die Menschen leben entweder im Finstern, weil in ihnen Finsternis ist, weil sie zur Finsternis gehören und sie nichts von Gott wissen. Oder sie sind hier und haben so kleine rote Punkte in sich, nämlich das Johannesevangelium sagt das, ich lebe in euch und ihr in mir. Das heißt, der Vater und ich kommen zu euch. Und wenn Gott in uns ist, dann ist selbstverständlich auch Reich Gottes in uns. Das ist ganz klar. Überall, wo Gott ist, da ist auch Reich Gottes. Und der kleine gelbe Hof, der soll andeuten, dass so eine minimale Ausstrahlung schon alleine dadurch da ist, dass Gott in uns wohnt. Und wenn das Reich Gottes wächst, und hier steht ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und in Matthäus 13 und an mehreren Stellen des Matthäus-Evangeliums geht es darum, dass das Reich Gottes wächst. Dann ist das, wie das hier auf der rechten Seite ist. Das Reich Gottes wächst auf dieser Erde durch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. Je mehr Menschen gläubig werden an Jesus Christus, desto größer wird das Reich Gottes nach Menge. Oder aber die Ausstrahlung, die wir haben, beziehungsweise zunächst wird Jesus Christus größer zu uns, wie das Johannes sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und dann wird auch die Ausstrahlung größer. Das ist Wachstum in Gott, das ist reifer werden in Gott. Und das ist auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dass wir Menschen werden, aus denen Gott herausstrahlt. Dass wir Menschen werden, die Gott leben, bei denen Gott jeden Tag im Leben da ist, auch bei den Sorgen. Ich komme zum Ende und möchte mit zwei Bibelversen, nicht bloß ein Vers. Zunächst Petrus und dann nochmal aus dem Psalm. Petrus, wer Gott wirklich vertraut, der kann fröhlich sein. Da heißt es in Petrus 5, Vers 6 und 7, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er auch euch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft in Demut alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles. Er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ein enorm starker Vers, der sich natürlich auf den Texten der Bergpredigt bezieht. Zunächst wird uns hier gesagt, demütigt euch, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Wir Menschen, vielleicht stärker die Männer, aber ich erlebe das auch bei Frauen, wir Menschen wollen zunächst unsere Probleme selber in die Hand nehmen. Das ist auch normal, das ist auch richtig so, dass man nicht ständig hilfsbedürftig ist und andere um Hilfe bittet. Schön, wenn man Hilfe bekommt, auch richtig, dass man mal den Mund aufmacht, aber zunächst sollten wir uns schon selber mal ein bisschen bemühen und nicht sozusagen ständig auf der Tasche von anderen liegen, nicht bloß materiell gesehen. aber im Blick auf Gott. Im Blick auf Gott sind Sorgen nichts anderes als Hochmut. Ich traue Gott die Lösung meines Problems nicht zu. Ansonsten hätte ich doch keine Sorgen. Wenn ich Gott wirklich die Lösung meines Problems zutrauen würde, dann müsste ich mir doch keine Sorgen machen. Werft in Demut alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft, um jedes kleine Fitzelchen und auch um die größeren Dinge. Das ist erstaunlich bei Gott. Das ist erstaunlich bei Gott, dass er sich nicht bloß um die Sachen kümmert, die so die Kleinigkeiten sind. Ich habe vor kurzem war ich in einem Gespräch und da ging es darum, irgendwas vorzubereiten. Ich möchte das jetzt nicht gerne genauer sagen, damit ich nicht negativ über denjenigen rede, um den es geht. Und dann war ich mit anderen darüber im Gespräch und dann rutschte mir das so aus dem Mund raus, der ruft mich wegen jeder Kleinigkeit an. Sozusagen diese Hilfsbedürftigkeit, ja, es war schon nervig. Also 3-4 Mal am Tag und das jeden Tag ruft er mich an, um irgendwas zu klären. Und es ging wirklich bloß um Kleinigkeiten. Uns Menschen geht es auf die Nerven. Aus dem Grunde sagte ich auch, nicht ständig den anderen auf die Tasche liegen und das nicht bloß materiell gesehen, sondern auch mal erwachsen sein. Kinder dürfen das. Kinder dürfen ständig zu ihren Eltern kommen. Da freuen sich Eltern sogar drüber, wenn das Kinder machen. Aber wenn man erwachsen wird, sollte man seine Kindlichkeit ablegen. Und auch mal in der Lage sein, selber was zu regeln und zu klären. Aber im Blick auf Gott. Gott freut sich, wenn wir mit allen unseren Kleinigkeiten zu ihm kommen. Und auch mit den größeren Dingen. Gott freut sich. Normalerweise brauchten wir gar nicht beten. Wozu sollten wir beten? Gott weiß das längst. Es gibt nichts, was wir Gott sagen könnten, was er nicht schon weiß. Und trotzdem freut er sich, wenn wir es tun. Gott freut sich darüber, wenn wir beten. Auch wenn er das alles längst weiß und auch viel besser weiß als wir, was wir brauchen. Wir müssen Gott das nicht haarklein im Gebet erzählen, was er jetzt tun soll, damit es uns wieder gut geht. Das weiß Gott besser als wir. Mit allen unseren kleinen und größeren Sorgen dürfen wir zu ihm kommen. Und jetzt möchte ich noch mit einem Psalm abschließen. Der Psalm, das hat sich gerade so ergeben gehabt, in dem Sonntag, als ich in Elsnitz die Predigt, den Text gelesen habe, unsere Tochter hat uns einen Kalender gestaltet, eine unserer Töchter hat uns einen Kalender gestaltet und da ist vor jedem Tag ein Bibelvers. Und ich gucke Sonntag früh dahin und sehe den Bibelvers und habe die Predigt im Kopf und ach, das passt ja toll. Und mit diesem Psalm, mit dem ersten und dem letzten Teil dieses Psalmes möchte ich jetzt schließen. Das ist der Psalm 34. Ich lese die erste Hälfte und dann die letzte Hälfte. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erheben den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Der Elende rief, und der Herr hörte. Aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lag um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm bürgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Vers 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien, denn die Böses tun. steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Sie schreien, und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus allem dem, er bewahrt alle seine Gebeine, der auf Gott hört, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten. Und die den Gerechten hassen werden, ist büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen, sondern dürfen ewig gerettet sein.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns deine Verheißungen, deine Zusagen so deutlich vor unseren Blick gestellt hast. Und so hilf uns bitte, dass wir dir auch trauen, dass wir dir auch alles zutrauen, was du uns gesagt hast. Und wir bekennen, da wird unser Glaube gefordert. Und unser Glaube ist leider oft nicht groß. Und so bitten wir dich, dass du uns Erfahrungen machen lässt, sodass unser Glaube gestärkt wird an dich, an deine Hilfe, an deine Zusagen, die so umfassend sind, wie wir es jetzt wieder gehört haben. Wir danken dir für die Ermunterung, die du uns durch dein Wort gegeben hast, und bitten dich, dass wir es auch im täglichen, praktischen Leben zur Anwendung bringen und dadurch gesegnet und erfreut werden. Amen.
Amen.
Lieber Uwe, wir danken dir für deinen Dienst. Wir bitten dich, nimm Grüße mit nach Elsnitz, von uns hier aus Chemnitz. Wir haben gehört heute, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass wir um nichts besorgt sein sollen. Das macht mich ganz froh, auch wenn ich an nächsten Sonnabend denke. Ihr wisst alle, dass unsere Kinder da heiraten wollen, unser Jonathan, unsere Annelie. Und ich darf euch noch einmal ganz herzlich einladen. Am Nachmittag soll der Traugottesdienst hier auf dem Goetheplatz sein um 15 Uhr. Und danach wollen wir noch gemeinsam Kaffee trinken. Und der Jonathan hat draußen in der Liste hingehängt am Brett, und wo sich jeder eintragen kann, dem es möglich ist, Kuchen oder eine Torte mitzubringen für das Kaffeetrinken. Wir wollen vertrauen, dass der Herr alles führt, und ihn auch bitten darum. Ihr seid alle, die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen an diesem Nachmittag. Und jetzt soll ich noch erinnern an die kommende Woche, an den Dienstag. Früh ist um 9.45 Uhr Frauenmosaik hier. Darf ich alle Frauen daran erinnern? Am Freitag beginnt der Kids-Treff wieder und der Bibelunterricht. Diesmal, das erste Mal, ist bei unserer Familie Marcel Bischof in Neuk im Garten. Es geht dort los, wie gewohnt, um 16.30 Uhr. Der Bibelunterricht und der Kindstreff. Nächsten Freitag. Ja, jetzt wäre noch zu sagen, am Anschluss, hier an unserem Gottesdienst wollen wir einen Stehkaffee haben. Wir haben es zuletzt noch gesehen, schmecket und seht, wie freundlich es ist. Wir wollen uns vielleicht noch zu Gesprächen treffen und uns erfreuen an einem Schluck Kaffee. Ansonsten ist nächsten Mittwoch eine Gebetsstunde um 19 Uhr, um 19.30 Uhr. Auch wieder um 9 Uhr das Brotbrechen und um 10 Uhr die Wortverkündigung. Bis dahin, Gott befohlen, auf Wiedersehen.